Jetzt kommt als nächstes der Vortrag zur Alterung von Chips.
Test 2, 3, hört ihr mich? Ja, gut, dann starten wir. Der Schalter steht schon auf 1. Ein bisschen was zu meiner Person. Also ich habe ganz ursprünglich mal Elektroinstallateur gelernt, vor, ist nicht mehr wahr. Dann habe ich alles möglich gemacht bis ungefähr so 15 Jahre Hardwareentwicklung. Aktuell bin ich bei der Universität der Bundeswehr, ja, Laborleiter, Laboringenieur, wie man es nennen mag, und kümmere mich um Entwicklung im Bereich Power-Elektronik, also MOSFETs, die ein paar tausend Ampere schalten und sowas. Und das in 20 Nanosekunden oder so. Also, wo richtig Strom fließt. Aber mit Computer beschäftige ich mich schon seit 1985 ungefähr. Und habe auch eine kleine Sammlung, bin beim Computermuseum München, der GVR, mit dabei. Und betreue dort die Hardware. So, ich habe jetzt so einen ganz tollen, eigentlich sollte man das noch nicht sehen, aber egal. So einen ganz tollen Vortrag, der ist so ein, ja, so eine Zusammensetzung. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit Schaltkreisen. Und wir feiern dieses Jahr 50 Jahre 7400. Wir haben also 50 Jahre TTL-Technik mit dem 7400. Angefangen hat da eine Firma mit, genau, da wollte ich eigentlich hin, wo haben wir es hier? Ah, stopp, 50 Jahre, ja, ich war zu schnell. Ich wollte natürlich noch was dazu sagen hier. Und zwar habe ich den auch dabei, den können wir gerne mal rumgehen lassen. Überhaupt Schaltkreise, das ist also aus dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Man wollte dort möglichst effiziente Steuerungen haben für Flugabwehr und ähnliche Geschichten. Und die Firma Philbrick hat ein Zwei-Röhren-Modul erfunden. Das ist im Prinzip ein Operationsverstärker gewesen mit einer vergossenen Passivteil. Und das waren mit die allerersten Schaltkreise, die es gab. Und daraus sind diese Philbricks entstanden. Das sind hier so Operationsverstärker, auch schon in dem typisch schwarzen Vergussgehäuse. Und die wurden in großen Stückzahlen in Analogcomputern und Analogrechnern eingebaut, Verstärkern. Der hier ist aus der Sternwarte in München. Die haben damit irgendwie 20 Jahre ihre Position von der Fernrohr gesteuert, hätte ich jetzt gesagt, von dem Spiegel. Ich gebe den mal rum, könnt ihr mal anschauen, das Teil. So, und ja, wie gesagt, Firma Philbrick war einer der ersten, die überhaupt sowas gemacht hat. Dann ging das recht schnell, und zwar wegen der Raumfahrt ist man dann recht flott zu den TTLs gekommen. Das wollte ich eigentlich erzählen. Ja. Und er mag mich heute nicht hier. Und hat den 5400 1964 eingeführt. Der wurde aber nie vermarktet. Zumindest zu Anfang nicht. Der war nämlich exklusiv für die NASA. Alles, was die rausgekriegt haben, haben sie mehr oder weniger Militär und NASA gegeben. 2 Jahre später waren sie soweit und haben also den 7400 für die breite Masse vorstellen können. Der ist im August, also es war das älteste, was ich finden konnte, August 66. Die Einführungsanzeige, man sieht ja jetzt nicht viel. Also so, man kriegt 50 Stück, wenn man 1000 Stück sofort bestellt, kriegt man 50 Stück und kann mit denen experimentieren. Das war so damals die Geschichte. Dieses Kunststoffgehäuse, das Still wurde ja von Fairchild entwickelt, das Still-Gehäuse an sich, aber das Kunststoffgehäuse ist wohl, eine Entwicklung von TI und von Signetics, soweit ich das mitgekriegt habe. Und TI bewirbt es auch ganz toll, weil die sagen, das geht praktisch nicht kaputt. Es ist unkaputtbar. Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, also ein Keramikgehäuse, wenn man einen Hammer drauf hat, zerbricht es in Teile. Das Kunststoffgehäuse hält das natürlich leicht aus. Das war so die Werbung damals, sehr lustig. Und ja, ein rundes Gehäuse, da weiß man ja nicht, wie man es reinstecken muss. Also ein eckiges Gehäuse ist viel besser. Das war so damals die Werbung dafür. Man kann es auch anbrennen, es hält auf Hitze aus und so weiter. Zur damaligen Zeit war das sicherlich ein Riesenfortschritt, weil die Gehäuse aus einem flüssigen Epoxidharz bestanden. Der wurde heiß verspritzt, aber unter sehr wenig Druck. und wurde beim Erkalten hart. Also das ist, man muss sich so vorstellen, ich weiß nicht, ob jemand einen Modellbau macht, diesen 5-Minuten-Epoxy. Wenn man den richtig heiß macht, dann wird er ganz dünnflüssig und dann ist er sofort fest, sobald er abkühlt. Na, und ist mehr oder weniger das gleiche Material. Nur dass hier für die schwarze Farbe und für die Lichtdichtigkeit wahrscheinlich Kohlestaub oder ähnliches in der Füllung mit drin ist. Es gibt aber auch durchaus helle ICs. Also das ist, die Russen haben da sehr schöne gebaut, wo man dann die Leiterplatten ins Licht halten kann und dann gehen sie nicht mehr. Ja, mein Gott, hatten gerade keine schwarze Farbe. Ja, dann schauen wir mal weiter. Und zwar wollte ich noch zeigen, wie gesagt, die Firma Signetics. Die hat im gleichen Jahr völlig unbekannte, also mir zumindest auch ziemlich unbekannte Chips rausgebracht. Ah, nochmal. Komm. Wie man schon sieht, ich habe das nur so aus Einzelblätter vorbereitet. Das ist auch TTL-Technik. Die waren, stimmt nicht ganz im gleichen Jahr, die war ein Jahr früher dran. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, warum sie nicht erfolgreich waren. Also man munkelt, ich habe ein paar Berichte gelesen, dass sie doch sehr schwer zum Einsetzen waren. Abblockkondensatoren und Serienwiderstände gebraucht wurden, bevor man überhaupt irgendwas damit anfangen konnte. Und da war TI mit ihren TTLs im Vorteil, die Dinger liefen einfach. Da brauchte man nur einen Kondensator und man hat die Sachen verbunden und es funktionierte. Ja, so, nur so zur Geschichte der TTLs. Also ich finde es sehr interessant, dass es schon 50 Jahre ins jetzt her ist. So. Ja, da kommen wir gleich mal zu den Problemen mit den Dillsockeln. Ja, also das ist. Da waren glücklicherweise so an die 100 Stück in dieser Sternwarte verbaut. Deswegen, ich habe noch ein paar davon. Das ist nicht so schlimm. Ich habe nicht alle ausgebaut, aber einige. Ja, was? Es ist ein Operationsverstärker. Genau, der braucht einen Plus- und eine negative Versorgung. So, das ist eine, ja, eine Plessy 11, eine PDP 1123 von Plessy. Die habe ich vor gut 12 Jahren aus einer feuchten Garage, wo sie davor 15 Jahre stand, gezogen. Und an der Maschine habe ich schon mehrere hundert Stunden Schaltkreise gewechselt und solche Geschichten gemacht, weil mir auch Schaltkreise abgerostet waren. TI hat damals einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Sie haben die Schaltkreise genommen mit diesem Kunststoffgehäuse und haben die Pins aus Stahl gemacht. Die Pins sind aus Stahl, verkupfert und versilbert. Wenn die jetzt feucht werden, passiert Folgendes. Die reagiert etwas, weil da, wo sie gebogen wurden, da bricht die Schicht auf und dann fängt der Schaltkreis an der Stelle des Rosten an und er rostet in den Schaltkreis rein, bis es sogar den Deckel sprengt. Also das gibt es durchaus bei den Schaltkreisen. Ist es ein extremer Fall, habe ich auch noch nicht häufig gehabt, aber ein paar Mal habe ich schon gesehen. Und das ist also einer der Gründe, Feuchtigkeit mögen die ICs überhaupt nicht. Na? Ich habe ja auch noch, das ist ein Foto von der Platte hier. Die ist nicht aus der Maschine, ist aus einer 1103 raus, ist eine RAM-Platte. Dort sieht man ja am 7457 sitzt da drauf, ne 257, also Multiplexer. Und hier sieht man die Korrosion an den Pins. Die wandert direkt in den Schaltkreis rein. Und ja, wir wollen ja alle, dass die Rechner auch lange laufen. Also sollte man sowas mal kontrollieren, ob man sowas irgendwie dabei hat, wenn man möchte. Ja? Solange, bis sie das Geld fürs Versilbern hatten. Also man muss sagen, man hat dann später nur noch verzinnt und die verzinnten Schaltkreise haben ein anderes Problem. Also das Korrosionsproblem haben hauptsächlich die Schaltkreise, die versilbert sind. Es gibt auch wenige Verzinnte, die korrodieren, weil das Zinn dort zu dünn ist, aber die meisten Verzinden sind in dem Bereich in Ordnung. Bis so, sage ich mal, 85 gab es die Schaltkreise. Danach hat man das mit dem Versilbern sein lassen. Also das ist meine Erfahrung. Das Problem ist, TI gibt da keine offizielle Statement, wann sie Silbern angefangen mit dem silbernen Pins angefangen haben. Soweit ich weiß, waren die von Anfang an eigentlich Stahl und versilbert. Und erst dann später sind sie rübergegangen auf die Zinngeschichten. Siemens hat Prototypen gemacht, auch später für deutsche Militärtechnik und auch für zahlungskräftige Kunden. Ich kann hier mal das auch rumgeben, nicht schmeißen, weil sonst fallen die hier raus. Das sind Funktionsmuster und auch schon Serientypen der 74er Serie, die Siemens gemacht hat. Die haben Kupfer, festes Kupfer, irgendeine Legierung, vergoldet gemacht. Die Schaltkreise sind von den Pins her unkaputtbar. Also das oxidiert sicher nicht. Aber das ist tatsächlich ein großes Problem, besonders bei Leiterplatten, die jetzt bei Mainstream-Computers eingesetzt ist. Also Homecomputern, Altair, PDPs. PDPs waren ja Billigcomputer, das muss ja billig sein. Also sprich Beschichtungen oder ähnliches hat man sich da grundsätzlich gespart. Gibt es da nicht. Deswegen Korrosionsschäden, besonders wenn sie feucht gestanden sind. Das kann man säubern, solange der Schaltkreis noch läuft, trocknen. Der Witz ist, diese Gehäuse als Epoxidharz nehmen Feuchtigkeit auf und geben sie ganz schwer wieder ab. Das bedeutet also, wenn der irgendwo feucht gelegen, also Leiterplatten, die feucht gelegen haben, ich weiß nicht, ob das schon jemand kennt, also bei mir ist es schon öfter so gegangen, ich habe einen Rechner in Betrieb genommen, dachte, hey, klasse, läuft ja, nach 20 Jahren aus dem Regal genommen und läuft. Und irgendwie nach einem Tag oder zwei Tage später ging die Hälfte nicht mehr in dem Rechner. Das liegt unter Umständen auch daran, dass die Schaltkreise eine gewisse Feuchtigkeit gebunkert haben, die dann zu schnell durch die Hitzeentwicklung entweichen muss. Also sprich, die Feuchtigkeit schlägt sich auf den Die nieder. Wir haben eine erhöhte Kriegsströme in dem Die und der Schaltkreis zerstört sich selber. Also so meine Erfahrung. Deswegen empfehle ich backen. Leiterplatten, die man wieder in Betrieb nehmen will, einfach mal einen Tag und bei 50 Grad im Ofen, mindestens einen Tag, besser ein, zwei, drei Tage, dass die Feuchtigkeit raus ist, dann in Betrieb nehmen. Im Normalfall sind keine Teile drauf, die 50 Grad nicht aushalten würden. Die sind eigentlich für solche Temperaturen gebaut und kein Problem. Man kann das kombinieren mit einem Waschgang. Warum werde ich noch, da werde ich noch drauf kommen, weil ein Problem auch ist die Verschmutzung, aber nicht die von dem Schmutz rundherum, sondern von dem Zinn, was verwendet wurde und was heute auch noch verwendet wird. Ist übrigens ein ganz aktuelles Thema. Es ist heute noch viel schlimmer wie früher. Das wissen ja eh die meisten. Also man konnte natürlich dagegen was tun. Und zwar sah das dann so aus. Das war das Teuerste vom Teuersten. Das ist so Entwicklungsstand 1964 rum. Haben wir hier, das sind, wie viel NAND sind es überhaupt? Das sind ein paar NAND-Gatter. Es sind, glaube ich, so 8 oder 9 NAND-Gatter drauf auf der Karte. Kann ich gerne mal rumgeben. Die ist vom Hawk-Raketensystem, von Raytheon hergestellt. Ich glaube, die kannst du jahrelang unter Wasser lagern, die wird nicht kaputt gehen. Die ist also beschichtet, die Schaltkreise sind aus Keramik, einer ganz besonderen Keramik, und zwar Aluminiumoxidkeramik. Die können praktisch nicht kaputt gehen, außer die Pins oxidieren ab. Und das passiert nicht, weil die eben beschichtet sind. Ja. Also Militärtechnik konnte sich das leisten, hat das so gemacht. Können wir so ein Flatpak von einem anderen Hersteller, von Motorola, mal näher anschauen. Da sieht man das. Es gibt wenige Rechner, die so teure Chips eingesetzt haben. Ja, ist ein bisschen unscharf auf dem Beamer. Aber das ist praktisch die Keramik. Bei Raytheon haben sie hier nochmal einen Metalldeckel zur Abschirmung draufgesetzt. Und auch unten drunter Metall. Und der ist mit seinem Rücken da auf die Leiterplatte gelötet. Und das sind eben vergoldete Drähte. Die gehen hier rein mit einem speziellen Coating. Das ist dicht. Da gibt es sehr wenige Ausfälle, sage ich es mal. Die üblichen Keramikschaltkreise, die Sie wahrscheinlich alle kennen, im Dill-Gehäuse, musste ich feststellen, die sind ja aus zwei Halbschalen zusammengesetzt im Normalfall und die Pins gehen von der Seite rein. Ich habe SRP gehabt, die habe ich ausgelötet und beim Auslöten sind sie auseinandergefallen. Bedeutet, diese Epoxidharz, der drin war, der ist dort, hat sich zersetzt oder durch Feuchtigkeit ist er bröcklich geworden. Und dann war auch kein Wunder, warum die Leiterplatte nicht mehr ging. Der Schaltkreis war schon viel länger kaputt, wie ich ihn eigentlich dann rausgefunden habe und ausgelötet habe. Ja, idealerweise hebt man den Schaltkreis so auf, der geht nie kaputt, allerdings kann man auch nie mehr verwenden. Das sind mal so Anhänger, die wurden in den 70ern rumgegeben von einer deutschen Firma, die Speichermodule hergestellt hat. Also völlig vergossen. Wie gesagt, kann man nicht wirklich benutzen. MOSTEC hat dort ähnliche Probleme gehabt oder hat immer noch, man sieht, ups, Mensch, ah, Touchpad. Man sieht hier immer noch, hier gibt es auch Korrosion. Die haben also auch Stahlpins. Die Materialien selber stehen hier auf den Zettel drauf. Also ich weiß nicht, wer keinen hat. Wie gesagt, die Unterlagen gibt es dann zum Runterladen. Also wenn man Glück hat, hat man Iconel. Es ist eine Nickel-Basislegierung, die ist absolut oxidationsfrei. Oder in irgendeine verzinnte Geschichte. Ja, aber man kann das nicht aussuchen. Man hat den alten Rechner vor sich. Man muss es eben kontrollieren. So. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit der Gehäuse. Cray hat sowas auch gern verwendet. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Da haben wir einen Keramik. Durch das Keramik sind kleine Kanäle durch. Die sind rein geätzt, soweit ich weiß, und mit Gold aufgefüllt. In dem Schaltkreis sind wieder Goldpads, wo er aufgebondet wurde. Und außen sind an den mit Gold plattierten Keramikgehäuse die Pins aufgelötet. Man könnte sogar so einen Pin auswechseln. Also sprich, wenn man die Lötstelle aufmacht, die ist etwa mit dem Zinn, was eine höhere Temperatur als wie das normale 6040 hat, gelötet. Man könnte hier sogar Pins auswechseln am Schaltkreis. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, aber hat man nur bei sehr hochwertigen Baugruppen. Die ist jetzt von der Cray XMP. Ich kann ja mal die rumgeben, dann wisst ihr auch, wie schwer hochwertige Baugruppen sind. Das ist eine Speicherplatte mit einigen Megabit. War also zu der Zeit, glaube ich, 86 rum oder sowas, aus Nonplus Ultra. So. Und auf der Keramik nochmal kurz zurückzukommen, das ist ein Pentium 75. Das Foto habe ich selber gemacht. Da sieht man das, wie das gemacht wurde. Hier sind praktisch die aufgelöteten Pins aufs Keramikgehäuse. Und dann geht hier durch und hier wird drüber gebondet auf das Keramik. Die Schalen sind verlötet und obendrauf ist ein Deckel verlötet. Da was ist dicht, da brauche ich nicht nachschauen. Wenn er nicht elektrisch kaputt gegangen ist, dann geht der auch in 100 Jahren noch. Geht nicht kaputt. Meine Erfahrung. Wenn jemand was anders weiß, immer bitte gerne. Ne? Also es soll mehr oder weniger auch Diskussion sein. So, jetzt kommen wir zum echten Problem, was vielleicht, weiß nicht, wer es kennt. Das sind, ich fange mal an, wo fange ich denn an? Das ist jetzt ein Potti. Man kann hier erahnen, dass hier was dazwischen ist, was so silbern glänzt. Das habe ich selber ausgebaut, das sind Whiskers, also so ganz kleine Härchen. Die kommen aus dem Zinn raus. Das sind also ein Fall von Oxid, würde ich behaupten. Ich bin jetzt kein Metallurg, wie heißt das? Ja. Metallurg, genau, danke. Deswegen, man sagt, das ist so eine Auskristallisierung aus dem Zinn. Und die NASA hat dort schon einige Sonden und Ähnliches an Verlust beklagen müssen aus dem Grund. Also diese Härchen können ein paar hundert Ampere kurzzeitig leiten. Und wenn die zwischen den Pins von ICs sind, dann macht das keinen Spaß beim Einschalten. Das war das Oszilloskop, wo das drin war, das Potti. Ich habe lange gesucht, warum die Vertikalablenkung nicht geht. Weil normalerweise das Potti keinen Massekontakt hat, aber das hatte dann Massekontakt an der Stelle. Das Oszilloskop wird eingesetzt bei unserem Muniac, den Röhrenrechner, den der Professor Zablitzky gebaut hat. Und ja, das war der Grund. Jetzt habe ich hier noch ein paar Fotos dazu. Das ist ein Sub-D-Stecker mit so einem Viscas rüber. Sieht man das? Hier sieht man das an so einem IC-Pin. Die Fotos, wo ich die her habe, ist hinten bei den Quellen verlinkt. Die sind tatsächlich von der NASA direkt, die Fotos. Die haben da eine Abteilung, die sich mit dem Problem beschäftigt. Die wachsen aus der Zinnoberfläche. Also wenn es kein Zinn ist oder kein Zinn, ja, keine Legierung mit Zinn, hat man die Probleme auch nicht. Aber sobald man dort Zinn hat, dann sieht es auch mal so aus. Da bin ich mir nicht ganz im Klaren, weil zum Beispiel der Scope war nie feucht gestanden. Es stand immer bei Raum. Geschichten. Also immer Raumtemperatur, immer trocken, zumindest in den letzten 30 Jahren. Und ich weiß, dass es immer gegangen ist. Und wo ich es in Betrieb nehmen wollte, ging es nicht mehr. Wie es halt so ist, ne? Das ist komplett Metallkappe, abgeschirmt. Da ist nichts mit Elektrostatik. Also keine Chance, Elektrostatik da ranzukommen. Nee, es sieht so aus, aber das sind zum Beispiel. Wer sich mit alten Radios beschäftigt, es gibt Germaniumtransistoren, die AF-Serie von Philips gibt es da welche, die haben im Transistor sowas. Auf einmal wird das Gehäuse des Transistors mit der Basis zum Beispiel verbunden. Und das liegt dann genau in so einer Geschichte. Man kann die wieder wegbrennen, aber es ist nicht einfach, so ein Bauteil zu retten, was damit ja, gesegnet ist oder nicht gesegnet. Hier sehen wir das bei den Wire-Warp-Leisten. Da sieht man auf den Leisten sehr schön, wie sich diese. Und man sieht auch keine Oxidation an sich. Man sieht wirklich nur die Teile, sprich, die sind nicht feucht gelegen oder verrostet oder so. Die sind wirklich hier kurzgeschlossen. Also für viele wird es neu sein. Ich würde mal sagen, also ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt. Es hilft das Reinigen der Platte. Wenn man, wie gesagt, eine Platte hat, wo man Verdacht hat, weil man sieht mit bloßem Auge sehr schwer zu sehen, dann müssen sie schon wirklich dick sein. Also wenn man Verdacht hat, die Platte in eine Leiterplattenspülmaschine packen und spülen oder mit der Hand reinigen. Wenn es mechanisch gereinigt wurde ordentlich, kann man davon ausgehen, dass sie weg sind. Wäre schade, wenn man da Verluste beklagen muss. Ja, hier sieht man es nochmal ganz deutlich, 8 mm hat man hier dazwischen. Da hat die NASA was ganz Gutes machen wollen. Sie haben Kartenaufnahmen mit verzinkten Schienen bauen lassen. Und das ist, ich weiß nicht, welcher Satellit das war oder das Steuerungssystem. Und die sind hier rüber gewachsen und die sind sogar mit einem Lack beschichtet und durch einen Lack durchgewachsen auf die Pins. Also die sind so scharfkantig, dass sie sich durch den Lack bohren. Da hilft also auch eine Verlackung nicht wirklich. Ja, genau, und das ist nochmal der Kart. Hier sieht man das ein bisschen, der Käfig im Ganzen. Ja, damit bin ich eigentlich auch schon fast durch. Was ich euch noch sagen wollte, ist, ein ganz ähnliches Problem wie diese Viscas hat man mit Fuse-ROMs. Also, ich weiß nicht, ob. Wer Fuse-ROMs schon mal eingesetzt hat oder Rechner hat, wo welche eingesetzt sind, sichert die. Schaut, wie die oder besorgt euch die Unterlagen dafür. Fuse-ROMs haben das Problem, dort ist ja ganz einfach ein PN-Übergang, der wird weggebrannt und dann hat man dort eine 0 und wenn er nicht weggebrannt ist, ist eine 1. Und durch Elektromigration schließt sich der Schaltkreis selber Kurs. Also ich habe einen Fuse-ROM, wo ich weiß, dass was drauf war, der ist komplett FF. Der ist halt, war einer von Signetix, einer von den ersten und der ist komplett FF. Das, die kann man auch nicht wieder brennen. Das wäre natürlich schön, man kann seinen Fuse-ROM so wieder löschen. Aber leider sind diese Übergänge so hochohmig, dass sie sich nicht wegbrennen lassen. Also sprich, reparieren von so einem Schaltkreis ist nicht, nur austauschen. Und wenn man dann den Inhalt nicht hat, wenn man Glück hat, sind es bloß ein paar Bit, 64 Bit, gehen ja da manchmal rein, oder 256 Bit maximal, soweit ich die kenne. Und es ist aber ärgerlich, wenn es zum Beispiel ein Adressdecoder ist. Du kriegst die Maschine nicht wieder zum Laufen, wenn du nicht weißt, wie der Adressdecoder gearbeitet hat. Also sprich, sichert die.
Könntest du bei so einem Problem nicht auch so das gesamte Problem mit Nullen zu füllen, wo die eben Überallgenuen, die bleiben ja jetzt eins, wenn sie die anderen sich programmieren lassen?
Gute Frage, habe ich noch nicht probiert. Wäre mal eine interessante Sache, also in negierten Viewsroom damit zu machen. Ist eine interessante Sache, könnte man sich überlegen. Also ganz konkret habe ich ein Siemens MX, glaube 300er Serie mit dem 80186 Prozessor. Der hat einen riesigen 8 Zoll Floppy Beisteller und da ist ein Fuse-Raum drin, was nicht mehr mag. Deswegen spricht der seine Floppy nicht an.
Vermutlich muss es sein, das was immer noch 0 ist, sind Nullen. Das was ich von 1 in 0 war, das ist mal garantiert einer. So wie so zusammensetzen vielleicht.
Könnte gehen, sagen wir mal so. Ich habe jetzt da, bin da eher am Reverse-Engineering der Schaltung, um rauszukriegen, was das Fuse-Raum gemacht hat, aber das wäre auch eine Möglichkeit.
Dann ist das eben wieder zu sehen, welcher Essen was war.
Ja. Wir haben jetzt hier noch die Ladeplatten. Ich gebe mal die Platte mal rum. Das ist ein Hochgeschwindigkeits 4x4-Bit-Addierer von einem russischen Festplattencontroller, höchstwahrscheinlich für CRC oder sowas gewesen. Die haben auch ganz ordentliche Platten gemacht. Da kann man mal sehen, wie die Kollegen das gemacht haben. Und das ist die Platte mit den Rostschäden. Da kann ja jeder mal sehen, ob er den Schaltkreis findet. So. Aufgrund der kurzen Zeit, vor allem mein Vorredner war schon ein bisschen in Verzögerung, werde ich jetzt das nicht weiter ausdehnen. Ich würde aber mich gern um Fragen bewerben oder ähnliches. Beim PET, die NMOS-RAMs. Ja. Ist auch ein Problem mit Feuchtigkeit unter Umständen. Weil die normale Luftfeuchtigkeit ab 30% reicht, um den zu schädigen. Weil die werden recht heiß. Man muss mal sehen, die statischen RAMs, die NMOS, die werden recht warm. Und da ist eigentlich das Problem, dass durch den Betrieb, das ist ja ein PC, sprich, schalt ihn ein, 2 Stunden, schalt ihn wieder aus. Schalt ihn wieder ein, 2 Stunden, schalt ihn wieder aus. Und das ist ja ab der Inbetriebnahme so gemacht worden. Bedeutet, das Gehäuse dehnt sich aus und zieht sich zusammen. Und die werden auch undicht an den Pins. Also die Pins ist die große Krux bei solchen Kunststoffgehäusen. Und man müsste sehen, tatsächlich, bevor man das Gerät nimmt, dass, dazu habe ich noch nicht so viel gesagt, aber das werde ich gleich noch machen, das zu erwärmen, so lange, dass man sagt, okay, Feuchtigkeit ist raus und gegebenenfalls die Schaltkreise einzeln zu behandeln mit einem Verguss bei ganz teuren Baugruppen, also so einem Schutzlack, und bei ganz teuren Baugruppen eine Paryllene-Beschichtung. Also es gibt eine Möglichkeit, eine hauchdünne Beschichtung auf den Baugruppen nach Milspec zu machen. Es gibt ein paar Firmen, hier in Rosenheim ist eine, die machen eine Polymerbeschichtung, die ist unsichtbar. Man sieht die Beschichtung nicht, die ist wenige Nanometer dick. Hält aber jegliche Feuchtigkeit und alles von dem Schaltkreis fern. Ist nicht ganz billig, man kann sich aber zum Beispiel reinteilen. Die haben eine große Kammer, das wird bei Raumtemperatur gemacht. Das ist also nicht so, dass das Zeug warm, kalt oder irgendwas wird. Es wird bei Raumtemperatur gemacht und wenn die zum Beispiel sagen, ja, wir haben irgendwie Medizinprodukte, die wir da beschichten und dann haben wir mal wieder irgendwas fürs Militär oder so und sie hätten Platz in der Kammer, könnte man nachfragen und sagen, wir haben irgendwie, was weiß ich was, ein paar Platten, die wir beschichten lassen wollen. Dann deckt man einfach das ab, was man nicht beschichten lassen will, also Steckkontakt und ähnliches, gibt es dort rein und lässt die mitbeschichten. Das ist gar nicht so teuer. Also schwer zu sagen, aber die Paryllene-Beschichtung, da gibt es Studien drüber, dass sie wirklich sehr, sehr haltbar ist. Also eher, sagen wir mal, 100 Jahre oder mehr. Allerdings waren die... Nee, gar nicht. Das ist wirklich eine Polymerbeschichtung, die eigentlich auf atomare Basis ist und damit nicht angreifbar irgendwie. Ja, die... amerikanische Militär konnte es auch kaum glauben, hat jahrelang das eingesetzt, hat aber aufgrund der Kosten es wieder sein lassen inzwischen. Aber man weiß, dass die Baugruppen tatsächlich viel länger halten. Bitte? Ja, also ich persönlich habe Erfahrung mit, ich will keine Werbung machen, aber mit der Firma Peters, Epiliguard 1307 heißt das, glaube ich. Das ist ein Polyurethan-Lackspray. Das hat den riesen Vorteil, das ist UV-aktiv. Also ich kann damit eine Leiterplatte hauchdünn einsprühen und kann nachher mit einer UV-Lampe kontrollieren, ob der Lack so dick und an die Stelle gekommen ist, wo er hin sollte. Und er hat noch einen riesen Vorteil, es gibt ein Lösungsmittel dafür. Wenn ich da ran muss zum Reparieren, kann ich das jederzeit ablösen. Das ist also der riesen Vorteil bei dem Mittel von Peters.
Was sind eigentlich die Probleme bei SMD-Bauteilen?
Die gleichen. Also ich...
Bei SMD, keine
ja, die haben keine Pins. Doch, die haben meistens auch Pins. Und das Problem bei SMD-Bauteilen ist, dass die Kunststoffschicht viel dünner ist. Also wir werden sicherlich noch ein viel mehr Problem bei den neueren Baugruppen kriegen in den nächsten Jahren. Besonders wenn die halt nicht ordnungsgemäß gelagert wurden. Ordnungsgemäß Lagern von Baugruppen ist eigentlich nur unter Vakuum mit Silikagel möglich. Also normalerweise so einen billigen Vakuumverschweißer vom Aldi kaufen, genügend Tüten dazu, das Ding rein, Silikagelbeutel hinterher, verschweißen und dann ist man relativ sicher, dass auf der Seite nichts mehr passiert. Ist es nicht teuer, das kann man machen. Silikagel kostet auch nicht viel Geld. Wenn man also Baugruppen einlagern will, also speziell wir bei der GEVR werden das in Zukunft sicherlich angreifen, weil die CDC-Baugruppen werden nicht neuer, dass wir alles, was wir getestet und repariert haben, aber nicht brauchen, verschweißen und wegpacken werden. Weil es macht sonst keinen Sinn, es zu reparieren, dann ins Regal zu legen und dann es wieder zu reparieren, wenn ich es brauche. Und darauf läuft es hinaus, weil ich möchte es gern so original im Betrieb halten, wie es war. Und da wird es schwer, bei manchen Schaltkreisgruppen auch die Schaltkreise dafür zu bekommen. TTL ist sicherlich kein Problem, wird auch noch immer noch von irgendwelchen Asiaten hergestellt. Ich glaube, TI ist da inzwischen raus. Aber man bekommt die meisten Schaltkreise noch. Aber gerade was zum Beispiel ganze ECL-Technik ist, da frage ich schon seit Jahren Broker an, dass die Restbestände, die sie nicht mehr verkaufen können, bei uns abladen, aber bis jetzt hat sich da noch keiner durchgerungen. Und da sind tatsächlich auch nur sehr wenig Restbestände da, weil die Schaltkreise so teuer waren, dass die Hersteller einfach gesagt haben, ich brauche für die Produktion, was weiß ich, 10.000 Nandgatter Schaltkreise, also bestelle ich die 10.000 und der Hersteller hat gesagt, okay, ich mache 10.100. Und die 100 lasse ich als Reserve und dann schauen wir mal weiter. Ja. Also Motorola hat da nicht überproduziert. Bei den TTLs ist es so gewesen, wenn die angefangen haben zu produzieren, haben die nicht wieder aufgehört erstmal, solange sie nichts anderes produzieren mussten. Dann ist da halt eine Riesenmenge Schaltkreis rausgekullert, weil man wusste, man kann die eh abverkaufen irgendwann. Aber bei ECL-Technik oder spezielleren Schaltkreisen, PLLs von Floppy-Controllern und ähnlichen, nicht. Und da muss man eben schauen, dass man Ersatz hat, Ersatz kriegt oder eben das, was man hat, möglichst gut konserviert.
Ja, DC-DC-Wandler sind auch so blöde Dinge, der Beziehung.
Was?
DC-DC-Wandler.
DC-DC-Wandler, ja gut, da gibt es...
Wenn es Hybride sind, die findet man für gut gar nicht
mehr. Ja, Hybride, der Vorteil im DC-DC-Wandler ist relativ simpel, was er macht. Ja. Den kann ich nachkonstruieren, das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Aufwand.
Aber man muss nachkonstruieren.
Richtig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen kundenspezifischen LSI in irgendeiner SAN-Workstation habe, dann wird es problematisch. Den konstruiere ich nicht mal nach Feierabend nach. Er meint, er müsste mich abmelden? Okay. Ja, weitere Fragen, Anregungen, Erfahrungen, bin gerne... Richtig.
Der ganze C40 PLA-Chip, der einen Ruf hat, kaputt zu gehen, das muss ich genau das Problem haben.
Richtig. Also alles, was programmierbare Logik aus der Zeit ist und eben ROMs. Mir persönlich ist es aber hauptsächlich bei den ROMs aufgetreten. Also die Lattice GALs sind sowieso nicht, die sind nicht. Ja, und die, aber die PALs habe ich auch noch wenig Ausfälle gehabt bis jetzt. Dann nur Hitze tot, weil die werden schön warm. Wer das noch kennt. Aber die Fuse-ROMs, dort hatte ich eben schon etliche Ausfälle. Gerade im Bereich PDP, die Firma Plessy, wo meine Maschine, die ich jetzt hier dabei hatte, her ist, ist berühmt und berüchtigt, alles mit Fuse-ROMs zu machen, was sie nicht verstanden haben. Hätte ich beinahe gesagt, nein, sie haben also, ihnen waren E-Proms zu teuer, Fuse-ROMs konnte man kistenweise auf die Platte werfen, also haben sie eine Kiste draufgeworfen. Und da ist es tatsächlich so, dass man dann schon mal vom Berg steht, den man nicht so leicht überwindet, vor allen Dingen, weil von der Firma Plessey so gut wie keine Unterlagen für viele Platten vorhanden sind. Also sprich, man hat eine Leiterplatte, die nicht funktioniert und weiß nicht warum. Ja. Ja, diese Whiskers, diese Härchen, die sich bilden, man kann auf dieser NASA-Homepage mal schauen. Sie haben neue Baugruppen, die gerade frisch aus dem Lötofen kommen, die das aufweisen. Es liegt am Zinngehalt, weil heute das Zinn ja im Prinzip nicht mehr mit Blei versetzt wird. Dann hat man das Problem, dass sich diese Whiskers sofort bilden. Also ist tatsächlich so, die haben dort von so SMD-Kondensatoren 0805, Standardgröße, wie sie jeder kennt, mehr oder weniger verwendet und dort mit dem Mikroskop nach dem Löten drauf geschaut und man sieht schon so diese Haken, die da überall rausschauen und wachsen wollen. Das ist weniger schön. Also die Firma Felder hat dagegen Kupfer im Zinn. Die haben also ein 99, irgendwas prozentiges Zinn mit irgendwie 0,2% Kupfer und etwas Silber. Das soll dort besser sein, behaupten sie. Studien oder ähnliches gibt es natürlich nicht darüber. Ich wollte es einbauen, oh mein Gott. Ja. So. Ja, weitere Fragen? Batteriesäure, Wasser. Also was ganz kurz Batteriethema. Also in den üblichen NC-Akkus ist Kalilauge drin. Da kommt man an gut mit Wasser und vielleicht Zitronensäure weiter. Also Essig ist auch schon wieder recht heftig, kann man nehmen, aber ich würde möglichst erstmal nur mit Wasser waschen. Also kleiner Tipp, wenn die Frau nicht hinschaut. Spülmaschine, Leiterplatte rein, 50 Grad Programm und mit ein bisschen Spülmittel von der Spülmaschine waschen. Danach sieht die aus wie neu. Die Firma Miele verkauft für den professionellen Bereich Leiterplattenwaschmaschinen, also Spülmaschinen. Das sind nichts anderes wie normale Spülmaschinen, nur dass sie 10-mal so viel kosten und eine Edelstahltür haben. Und einen Korb für, ja genau, und einen Korb für die Leiterplatten. Es sind wirklich identischen Maschinen. Da mag vielleicht ein anderes Programm drin sein, was irgendwie mehr spült und weniger irgendwas macht, aber grundsätzlich sind es identischen Maschinen. Und fast alle Baugruppen, man muss sich ein bisschen auskennen, aber fast alle Baugruppen sind waschbar, weil die nach dem Lötprozess defluxt werden. Also das Flussmittel wird runtergewaschen, was auch nach heutzutage fast immer mit Wasser passiert. Also deswegen, das ist kein Problem. Es gibt Leute, die setzen Ultraschallreiniger ein, davor warne ich. Keramikresonatoren, Keramikkondensatoren und auch Chips sterben ganz gerne dabei. Weil die Bonddrähte kann man sehr wunderbar runterwackeln damit und so. Also es ist nicht wirklich optimal. Also für Stecker mag das eine gute Sache sein, aber komplette Baugruppen würde ich nie in Ultraschallreiniger packen. Na, aber Spülmaschine geht. Selber schon gemacht. Im großen Stil sogar. Weil wir hatten ja mal das Hochwasser in Dresden, wenn sich jemand daran erinnern könnte. Und da ist im Schauspielhaus ein niegelnagelneues Yamaha-Mischpult abgesoffen. Hatte ich mit einem Kollegen davor eingebaut, war 1,5 Millionen Euro teuer. Und die mussten aber nach dem Leerpumpen des Kellers irgendwann wieder anfangen mit ihrem Probe- und Spielbetrieb. Und da hatten wir dann von Yamaha kostenlos ein Pult gespendet gekriegt. Wir haben also ein neues Pult dort eingebaut, aber die brauchten AES-EBU-Karten. Und Yamaha konnte keine liefern, beim besten Willen nicht. Sie hatten einfach keine. Also habe ich die Dinger alle ausgebaut, die da mehrere Wochen unter Wasser waren. Ja, die waren ein bisschen angerostet an den Metallteilen, aber sonst sahen die noch gut aus. Spülmaschine, mehrere Tage getrocknet, probiert, einzeln eingebaut. Ich glaube, da laufen noch ein paar bis heute.
Spülmaschinen mit dem normalen Wasser sind das Problem, dass dort in dem Wasser natürlich Salze gelöst sind. wenn die Platine nach dem Waschen nicht komplett getrocknet wird, also beziehungsweise meistens so macht man sowas, wenn Alkohol nachgespült wird oder Reiniger, damit auch da die Reste wieder verschwinden. Ja, wenn dieses Wasser unter den ICs eintrocknet, dann bilden sich da die Salze, dann ist es schlimmer wie vorher.
Der Vorteil, also es wird tatsächlich sehr sauber, man kennt das ja in der Spülmaschine und unter den ICs, man muss sich das natürlich im Einzelfall anschauen. Wenn sich dort Wasser halten kann, was bei einer Spülmaschine eher selten ist, aber wenn sich welches hält, kann man eins machen, man kann die Baugruppe hinterher mit destilliertem Wasser nochmal spülen. Trocknen würde ich sie sowieso. Also das ist, also dass ich sie danach mehrere Tage trockne, am besten, wie gesagt, 50 Grad im Ofen.
Aber wenn das Wasser, also wenn sich so eine Wasserblase unter dem Tastatur hält, oder beziehungsweise bei Tastaturen kommt das vor, jemand schüttelt Mineralwasser in die Tastatur, dann trocknet das Wasser auch aus, aber nach 6 Monaten ist es dann so weit, dass das Salz, das da drin ist, die Leiterbahn zerfressen hat. Und da nutzt das Trocknen allein nichts.
Richtig.
Praktisch das Wasser entweder mit Druckluft ausgeblasen werden oder sonst was.
Richtig, aber nochmal, diese Spülmaschine benutzt, also das Spülmittel von der Spülmaschine benutzt ein spezielles Mittel, was das Wasser ablaufen lässt. Das ist der Vorteil an der Sache. Also ich hatte den Fall noch nicht, dass da tatsächlich viel Wasser unterm Schaltkreis war. Also ich habe es, wie gesagt, mehrfach probiert, bei allen möglichen Platten. Ich hatte den Fall noch nicht. Man kann sie aber, wie gesagt, nochmal nachspülen. Man kann sie auch mit Pressluft ausblasen. Mir ist es noch nicht vorgekommen.
Mit einem ganz normalen, ich sag jetzt mal, das Kubitett 3-Phasen-Tops
laufen lassen,
oder?
Nee, ein bisschen, ich habe nur, damit das Wasser, damit es die Eigenschaften annimmt, dass es reinigt, etwas Spülmittel von der Spülmaschine. Aber viel weniger, als wie für einen normalen Waschgang genommen.
So
Nein, also irgendwie 10% davon.
Das iPhone nass geworden, auch im Ofen mit 50 Grad oder?
Das iPhone aufschrauben, sofort den Akku rausnehmen, das Allerwichtigste. Nochmal waschen, die Leiterplatten mit destilliertem Wasser und dann trocknen, richtig im Ofen. Aber dann auch gleich mehrere Tage, weil das hat eine wunderbare Wasserfalle, was überall drin bleibt. Also Telefone kann man damit retten. Es gibt so einen ganz tollen Dienst, die haben im Prinzip ein Bag mit Silikagel, kann man für 100 Euro kaufen, kann man auch für 2,50 Euro selber machen. Und die packen das dann in so ein Bag rein und sagen, nach einer Woche in dem Bag ist das Telefon wie neu. Ja, wie neu oxidiert vielleicht. Aber mit ein bisschen Glück geht's. Aber wie gesagt, nochmal destilliertes Wasser und nochmal richtig trocknen.
Ich dachte, man muss die in den Reis einlegen, weil der über Nacht Chinesen anlockt, ist dann repariert.
Das ist auch eine gute Idee. Mit dem Reis macht im Prinzip das gleiche wie Silikagel, da zieht die Feuchtigkeit raus. Dauert aber viel länger. Also Reis einlegen kann man gerne machen, aber muss viel Zeit nehmen. Den Reis würde ich danach nicht mehr essen. Vielleicht das iPhone dann, aber andere Geschichte. Ja, also meine E-Mail-Adresse ist hier unten mit drauf. Wer irgendwie Fragen hat, kann mich da gerne kontaktieren. Ich bin auch immer behilflich, wenn es irgendwie um Schaltkreise geht und Funktionen rauszufinden, aber das war jetzt hier nicht der Vortrag. Es ging eigentlich darum, Schaltkreise zu bewahren und Baugruppen mit Schaltkreisen zu bewahren. Das war jetzt hier eigentlich der Hauptanliegen. Ja, wenn keine weiteren Fragen wird, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß hier noch.